Rogate, bietet, so heißt dieser Sonntag heute, Rogate, als wenn das so einfach wäre mit dem Beten. Wir haben doch so viele Fragen rund ums Beten. Wie mache ich das richtig? Dürfen wir Gott eigentlich für uns persönlich bitten? Ist das nicht geradezu anmaßend, vor den Schöpfer des Universums zu treten und ihn mit unseren doch so winzig kleinen und oft so ziemlich banalen Anliegen zu belasten? Und wenn ja, weiß Gott nicht ohnehin schon viel besser, was wir brauchen? Oder die Frage, kann ich nicht auch ohne zu beten Christ sein? Gott kennt und weiß doch alles, warum dann überhaupt noch beten? Fragen sind das, Fragen über Fragen. Und jeder von uns hat wohl seine eigenen Probleme mit dem Gebet. Ich wünsche mir für diesen Sonntag, dass heute keiner zurückbleibt, der nicht wenigstens eine Antwort auf seine vielen Fragen zum Gebet bekommen hat. Wenigstens eine Antwort. Vieles wird noch offen bleiben. So geht es mir doch auch mit dem Beten. Aber zugleich erlebe ich es immer wieder, dass mir an einer Stelle, wenigstens an einem Ort neu klar wird, was das eigentlich heißt, vor Gott zu treten und mit ihm zu reden. Denn schließlich geht es doch genau darum, wenn wir im Namen dieses Sonntags jene Aufforderung hören, Rogate, betet. Ich möchte uns ein Stück aus der Bergpredigt lesen, aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Es ist der für den heutigen Sonntag gegebene Predigttext und Jesus sagt dort, und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, schon bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist die Kraft, dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nochmal, wie beten wir richtig? Wie will Gott unser Gebet haben? Natürlich mündet die Rede von Jesus ein ins Vaterunser, aber ich möchte darüber heute gar nicht so sehr sprechen, zumindest nicht als Schwerpunkt, denn Jesus gibt auf unsere Frage nach dem Gebet zunächst ein paar sehr konkrete Antworten. Die erste Antwort heißt, wir sollen keine Heuchler sein, die mit frommem Niederschlagen der Augendeckel öffentliche Gebete verrichten und sich geradezu präsentieren in ihrer Frömmigkeit. Beten ist offenbar etwas, bei dem Zurückhaltung geboten ist. Eher eine Herzensangelegenheit, eine Sache für das Kämmerlein, wie es dort heißt, also für einen Ort, wo ich mit Gott allein bin. Ich denke mir, Jesus hat das den Menschen sagen wollen, die eine Schau aus dem Beten machten. Sie sagten ellenlange Psalmen laut wie am Schnürchen herunter und wollten dafür die Anerkennung der Menge. Ist der aber fromm, kann die aber beten? Jesus richtet diesen Leuten nur aus, ihr habt euren Lohn dahin, ihr habt, was euer Beten wert ist, schon erhalten, eben jene Anerkennung, das Staunen, das Lob der Menschen, denen ihr euer Beten zur Schau stellt. Mehr dürft ihr jetzt nicht erwarten. Krass ist seine Aussage. Er sagt damit, solche Gebete interessieren Gott nicht. Denn sie sind ja nicht um der Erhörung, sondern um des Beifalls der Menge willen gesprochen. Wissen Sie, ich tue mich immer schwer auch mit der sogenannten Gebetsliteratur, mit den allzu poetischen Andachtsbüchern, in denen perfekt formulierte Gebete vorgestellt werden. Da stimmt dann alles. Mit wunderbarer Metrik ist das, also einem wohlgeformten Sprechrhythmus, mit schönen Metaphern, mit allen Stilmitteln der Poesie. Kein Wunder, dass man dann anschließend nochmal genau nachschaut, wissen will, wer denn dieses wunderbare Gebet verfasst hat. Aber Gebet ist etwas anderes. Ich trete vor meinen Schöpfer. Was kann ich da anderes tun, als nur vorsichtig zu stammeln? Mich ihm zu öffnen, einfach zu sagen, hier bin ich. So schön und erbaulich wohlgeformte Gebete sein können. Und das ist ja auch eine echte Kunstform in der Literatur. Gott beeindrucken wir dadurch nicht. Was er erwartet, ist nicht Glanz und Perfektion, sondern schlicht Ehrlichkeit. Ich finde das übrigens immer auch eine Herausforderung im Gottesdienst. Natürlich müssen öffentliche Gebete auch in einer angemessenen Sprache formuliert sein. Das darf und soll dann auch vorbereitet werden. Es ist ein Signal der Wertschätzung, Gott gegenüber und auch gegenüber der Gemeinde, sich vorzubereiten. Und doch soll daraus niemand schließen, dass diese Gebete jetzt wertvoller seien als das ganz persönliche Stammeln und Stottern und vielleicht auch Schweigen in der Gegenwart Gottes. Warum soll sich denn auch Gott, den wir doch unseren Vater nennen dürfen, warum soll sich Gott nicht wie ein guter Vater freuen, wenn seine Kinder zu ihm kommen? Und zwar so, wie sie sind, mit ihren Sorgen und ihren Wünschen, ihren Bitten und hoffentlich auch mit ihrer Lebensfreude, ihrem Lob und ihrem Dank. So schaugestellte Gebete, die nicht auf Gott zielen, sondern auf ein Publikum, die haben jedenfalls ihren Lohn dahin, so sagt es Jesus. Wir sollen aber durchaus mit einem Lohn des Betens rechnen, wenn ich den Ausdruck überhaupt verwenden darf. Denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten, so sagt es Jesus. Und warum soll er aus dieser Freude heraus, aus der Freude eines Vaters an der Begegnung mit seinen Kindern, diese Kinder nicht auch belohnen, weil sie sich an ihn wenden? Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Wir werden jetzt gewiss nicht zu ihm beten, um jetzt einen Lohn uns dadurch auszurechnen. Es ist nicht gut zu wissen, dass der Vater im Himmel rechtes Beten auch mit Güte vergelten will, so wie Jesus es ausdrückt. Da ist sicher noch nicht gemeint, dass jetzt Gott uns erfüllt, worum wir ihn bitten. Das ist eine andere Sache. Aber schon, dass wir ihn bitten, das soll vergolten werden, belohnt werden. So ist es, glaube ich, in diesem Zusammenhang gemeint. Und ich muss sagen, ich habe einen solchen Lohn des Betens schon immer wieder verspürt, wenn ich im Gebet ruhiger geworden bin. Etwa angesichts einer Aufgabe, die mich überfordert hat oder Angst machte. Viele von Ihnen sind mit Sicherheit auch schon so belohnt worden, wenn sie sich im Gebet an Gott gewandt haben. Ich stehe da garantiert nicht allein. Und wir sollen es kurz machen mit unseren Gebeten, nicht plappern wie die Heiden. Auch das kennen Sie mit Sicherheit. Wie groß ist doch die Versuchung, bei Gott jetzt mit möglichst vielen Worten, mit möglichst viel Nachdruck das durchzusetzen, was unser Gebetsanliegen ist. Und wie das manchmal zum Beispiel bei amerikanischen Fernsehgottesdiensten auch zu sehen ist. Da wird nicht nur gebetet, da wird Gott geradezu angeschrien und der Prediger stampft dann auch noch mit dem Fuß auf den Boden. Und andere sagen, viel hilft viel. Die beten dann nicht so laut, dafür aber kontinuierlich, möglichst rund um die Uhr, natürlich mit unzähligen Wiederholungen dabei. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, wenn ein solches Gebet als persönliche Einkehr verstanden wird, als ein Einüben in eine Grundhaltung. Dafür braucht es oft viele Wiederholungen. Ein Herzensgebet ist das. Und Meditationslehrer wissen auch davon. Aber niemand soll meinen, dass er damit Gott beeindrucken könne. Als ob Gott irgendwo ein Maßband hätte, mit dem er die Länge unserer Gebete misst. Oder einen Pegelanzeiger im Blick auf unsere Lautstärke. Ja, es gilt dasselbe wie vorhin im Blick auf die poetische Gestalt unserer Gebete. Das alles kann durchaus wertvoll sein, solange wir nicht in die Falle tappen und meinen, wir könnten durch die Quantität oder die Qualität unserer Gebete Gott beeindrucken. Als würden wir eine Art unsichtbare Waagschale füllen, die dann immer mehr Gewicht bekommt und dadurch auf der anderen Seite Gottes Arm in Bewegung setzt. Besonders krass zeigt sich ein solcher Irrtum, wenn das Ganze auch noch mit technischen Erfindungen verbunden wird. Ein Freund von mir war im Himalaya auf Trekkingtour und er brachte ein Foto mit von sogenannten Gebetsmühlen. Das sind große Holzrollen, die hintereinander montiert sind und auf denen jeweils fromme Texte hineingeschnitzt wurden. Solche Gebetsmühlen sind ganz schön praktisch, denn jetzt müssen die Pilger nur noch an den Rollen vorbeilaufen und sie mit der Hand anschucken. Und dann setzen sie damit die Gebetsmaschine in Gang. Es gibt solche Gebetsmühlen sogar in Verbindung mit Wasserrädern. Die sind dann an kleinen Bächen aufgestellt. Dann dreht sich das Gebet rund um die Uhr. 24/7 würden wir sagen. Das ist Plappern wie die Heiden. Viel hilft viel. Aber wir sollen Gott eben nicht zutexten, wie Jugendliche das ausdrücken würden. Zwischen uns Menschen, da kennen wir das, da heißt es oft, den kriege ich schon noch rum, wenn ich nur lang genug auf ihn einrede. Aber bei Gott erreiche ich damit nichts. Paulus hat einmal ein wirklich wichtiges Anliegen gehabt. Es ging um eine schwere Krankheit, und die ihn wirklich geplagt hat. Und er sagte, ich habe sogar dreimal dafür gebetet. Und Gott hat ihm dann geantwortet, nein, meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Dreimal war für Paulus schon viel in dieser Aussage. Krass klingt das im Vergleich zu unserer Gebetspraxis. Ja, ich weiß auch, Gott vergleicht einmal an anderer Stelle unser Gebet mit dem beharrlichen Drängen einer bittenden Witwe. Ich denke nicht, dass Jesus jetzt damit allgemein sagen will, aha, seht doch, viel hilft viel. Die Witwe bleibt dran, also bleibt dran und dann kriegt ihr möglichst viel von Gott als Antwort. Liegt Gott in den Ohren mit euren Anliegen, wiederholt sie so oft, wie es nur möglich ist. Nein, ich denke, es geht dort in dem Gleichnis von der bittenden Witwe um ein Unrecht, das geschehen ist und das jetzt nicht beiseite geschoben werden soll. Gott sagt dort, findet euch nicht ab mit dieser Ungerechtigkeit, bleibt dran, bittet Gott darum, dass er bald sein Recht durchsetzen soll. Und dieses Gebet sollen wir wiederholen. Genauso wie wir das Gebet auch wiederholen sollen, immer wieder, wie es im Vaterunser heißt. Es heißt dort schlicht, dein Reich komme, setz du dich durch mit deinem Willen und deiner Rechtsordnung. Und ich denke mir, dass jener Paulus, der, wie gesagt, dreimal sicher intensiv darum gebeten hat, dass jetzt doch was geschieht mit seiner Gesundheit, dieses Gebet dann irgendwann einmünden ließ, genau in jene Vaterunser-Bitte. Dein Reich komme, setz du dich durch, wie auch immer das geschieht. Und gerade bei der bittenden Witwe, da kann man auch sagen, nein, wir möchten uns nicht abfinden mit dem, was diesem Reich, das kommen soll, heute noch widerspricht. Merken Sie, das ist etwas völlig anderes als jenes Klappern der Gebetsmühlen am rauschenden Bach. Wenn es darum geht, dass Gott uns dies oder jenes schenken möge, dann liegt die Qualität unseres Gebetes nicht darin, dass er viele oder schöne oder gar laute Worte finden, dass wir das finden, mit denen wir Gott gewissermaßen jetzt unseren Willen aufzwingen, sondern die Qualität unseres Gebetes liegt doch darin, dass wir mit der Einsicht beten, dass Gott auch einen Willen hat. Und der ist weitsichtiger und größer und sicher auch weiser als mein eigener. Und die kürzeste Bitte an Gott, den Vater, der es doch gut mit mir meint und der doch besser weiß, was ich brauche, hat uns Jesus dann auch im Vater unser gelehrt. Dein Wille geschehe. 3 Worte sind das nur. Aber wenn sie ernsthaft gemeint sind, liegt der ganze Sinn des Betens darin. Beten heißt, ich gebe mich voll Vertrauen in Gottes Hand und er tue jetzt mit mir, was er will. Dein Wille geschehen. 3 Worte nur, aber sie gehören ans Ende jeden Gebetes, wenigstens in Gedanken. Und Gott sagt hier in unserem Bibeltext, wir sollen im Gebet vor allem Vertrauen haben, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet. Wohlgemerkt, was ihr bedürfet, weiß der Vater, nicht was ihr wünscht. Das sind manchmal 2 Paar Stiefel. Gott weiß, was wir nämlich wirklich brauchen, noch ehe wir zu ihm beten. Wir sollten das nicht vergessen. Und natürlich schließt sich dann auch gleich der Gedanke an, Gott kennt ja doch schon den besten Weg für mich, warum also noch bitten? Ich sitze ja gar nicht in einem Auto, wo ich jederzeit selbst die Richtung jetzt ändern kann, sondern ich komme mir vor wie in einem Zug und die Weichen sind doch von Gott schon längst gestellt, wo es jetzt hingeht. Wissen Sie, und da bitte ich Sie jetzt um volle Aufmerksamkeit. Es gehört sicher zu den geheimnisvollsten Dingen, die uns in der Bibel, aber auch in unzähligen Berichten aus der Geschichte der Kirche berichtet wird. Ich meine, die Erfahrung nämlich, dass Gott tatsächlich personhaft mit uns umgeht. Ja, er weiß, was wir brauchen und doch möchte er mit uns darüber ins Gespräch kommen. So wie man mit einem Freund ins Gespräch kommt. Er erfüllt uns nicht alle unsere Wünsche, aber er möchte sie von uns hören. Er möchte hören, wie es uns geht. Und ich bin überzeugt, er setzt sich damit auseinander. Er reagiert auf verborgene Weise darauf. Wer betet, muss damit rechnen, dass er dabei den Himmel in Bewegung setzt. Und vielleicht auch manche Lebensweiche neu gestellt wird. Ja, das gibt es. Und deshalb ist das Bild von dem Zug, der auf festen Schienen fährt, nicht richtig. Besser wäre vielleicht der Vergleich tatsächlich mit einem Auto. Nur, dass Gott am Steuer sitzt, dieses Autos. Aber bei ihm ist es anders als in öffentlichen Bussen. Hier dürfen wir nämlich den Fahrer während der Fahrt ansprechen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit unseren Wünschen umgeht und sie prüft und abwägt und schließlich so lenkt, wie es gut ist. Sagen Sie es also Gott ruhig, was Sie bedrückt, auch das, was Sie freut, wo Ihre Sehnsüchte sind. Scheuen Sie sich nicht, auch bei ganz banalen Alltagssituationen. Und das kann dann manchmal schon direkt im Gebet geschehen. Vielleicht haben Sie es auch schon so erlebt, nämlich, dass Gott uns seinen Willen zeigt, uns Antwort gibt auf unsere Wünsche und wir begreifen, ach, das ist jetzt richtig. Oft sortieren sich unsere Gedanken, wenn wir sie vor Gott bringen. Und wir lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Der Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Und mir wird über diesem Wort noch etwas anderes klar. Bitten und wünschen, das ist vielleicht gar nicht das Wichtigste an unserem Beten. Womöglich ist das Größte, was wir im Gebet erleben können, dass wir einmünden in einen Gleichklang mit Gott. Dass wir gewissermaßen zum Resonanzraum seiner Gegenwart werden Und dann spüren wir im Gebet, wie Gott uns ausfüllt, wie er da ist, wie wir umgeben und erfüllt sind von Gottes Nähe. Auch wenn sich äußerlich noch gar nichts ändert, so führt uns doch das Gebet hinein in eine Haltung, die wir Vertrauen nennen. Gott, du kennst mich und du siehst mich und du meinst es gut mit mir. Komme, was wolle. Und du wirst mich nie mehr loslassen. Und mein Leben wird einst einmünden hinein in deine Herrlichkeit. Und vielleicht entdecken wir dabei auch ein unmittelbares Wirken Gottes an uns. Und das beginnt meist damit, dass wir im Gebet erspüren, wo er bereits an uns gehandelt hat, wo er uns bewahrt hat vor Schlimmerem, wo er uns beschenkt hat mit wohltuenden Begegnungen, mit wertvollen Menschen, mit Gaben und großartigen Erfahrungen, wo er uns schon aufgerichtet hat und uns in Aufgaben hineingestellt hat, die uns nicht nur Gott vertrauen, sondern auch ein gesundes Selbstvertrauen vermittelt haben. Und am Ende mündet unser Gebet dann ein in Dankbarkeit. Ja, womöglich ist das der Höhepunkt des Betens, eine tiefe Dankbarkeit zu erleben und darin auch das Lob Gottes einmünden zu lassen. Amen. So soll es gelten. Und jetzt singen wir mit dem Musikteam zusammen: In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Auch das in unserem neuen Liederbuch.